Die meisten von uns haben schon mal Bewerbungen geschrieben. Was gehört alles dazu zu einer Bewerbung? Da ist zunächst ein Foto und wir bemühen uns, so vorteilhaft wie möglich auszusehen. Da gibt es einen Lebenslauf, der furchtbar wichtig ist. Da kommen dann die Zeugnisse dazu, auch über unsere Ausbildung und Fortbildung, und manchmal kommt auch ein polizeiliches Führungszeugnis noch, was unbedingt dazu gehört. Worum geht es? Warum diese Umstände? Warum können wir es nicht einfach vorstellen, wie wir sind, und man guckt uns an und sagt, okay oder nicht okay, passt oder passt nicht? Es geht dem Personalchef, der dafür verantwortlich ist, um Sicherheit. Er will die Sicherheit gewinnen, dass dieser Mensch, den er da einstellen soll, dass der in den Kreis der Mitarbeiter passt, zu den Aufgaben passt, die ihm gestellt werden sollen, und dass er einfach sicherlich auf dem rechten Wege ist. Privat geht es dann noch weiter. Wenn wir uns privat begegnen, haben wir noch ganz andere Fragen. Hier ist das Elternhaus gewesen, wie war die Jugend, was hast du erlebt, wie bist du aufgewachsen, wo bist du aufgewachsen, warst du Soldat, hast du gedient, wie hast du gedient, warst du im Ausland, bist du verheiratet, hast du ein Buch geschrieben, einen Sohn gezeugt. Wir wollen uns ein möglichst ausführliches und sorgfältiges Bild von dem anderen machen, bevor wir uns ihm anvertrauen. Und darum geht es. Ich will möglichst alles von ihm wissen, was nie möglich ist. Aber ich habe Angst vor Überraschungen. Und wenn ich irgendetwas dann entdecke im Laufe der Zeit, dass diese Freundschaft trübt, dann ist das sehr traurig, und diese Überraschungen können zu einem Bruch führen. Die Nazarener, von denen wir gelesen haben in Matthäus 15, meinten, Jesus zu kennen. Aber als er unerwartete Reden führte, wurden sie misstrauisch. Ist der nicht der Sohn des Zimmermanns Josef? Wie kommt er zu solcher Rede? Wir kennen ihn doch. Wir kennen seine Brüder, wir kennen seine Schwestern, wir kennen seine Familie. Er ist doch einer von uns. Und das Resultat dieses Misstrauens war, was wir hörten, Jesus konnte dort nur wenige Wunder tun. Er hatte also Wunder getan, aber es hörte damit auf mit dem Misstrauen. Er war ihnen vertraut gewesen, aber nun konnten sie nichts mehr mit ihm anfangen. Sie fanden trotz der Nähe, die sie zu ihm hatten, kein Vertrauen mehr. Ihr Verhältnis zu Jesus war gestört. Die Frage, die uns heute beschäftigen soll, ist die: Kann vielleicht deshalb Jesus in unserer Umwelt heute auch so wenig Wunder tun, obwohl er doch da ist? Weil wir, wie die Nazarener, nicht das richtige Verhältnis zu ihm haben? Auch wir kennen Jesus seit unserer Kindheit. Vielleicht war es auch euer erstes Gebet: Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. So hat es angefangen. Und dann haben wir Weihnachten immer das Kind in der Krippe gesehen. Als unser Kleinster, ich glaube, er war 2 Jahre alt, zum ersten Mal nach Hause kam nach einem solchen Weihnachtsgottesdienst, sagt mir: Na, wie war's? Ja, da liegt einer und hat Grippe. Also mit dem Verständnis fängt das erst etwas später an. Später ist es dann der gute Hirte, den wir lieben, den 23. Psalm. Und dann wird Jesus in vielen Fällen Helfer in Not, vielleicht auch Ratgeber, vor allem aber Erlöser und Garant unserer Seligkeit. Aber unser Glaube bleibt so gern kindlich. Jesus hat ja auch gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr das Himmelreich nicht sehen. So ist es allen in unserem Land bekannt. Jesus hat uns im Himmel eine kostenlose Wohnung bereitet. Er ist uns sogar schon hier ein teurer und treuer und selbstverständlicher Begleiter, voller Liebe und Verständnis für all unser Tun und Denken. Es ist still um ihn. Man hört ihn nicht. Er macht sich nicht bemerkbar. Und er mischt sich auch nicht ein. Er lässt uns alle Freiheit. Und so wünscht man sich einen verlässlichen Helfer und Begleiter in diesem Land. Wenn wir dann aber tiefer graben und uns für den Herrn interessieren, uns in sein Wort vertiefen, fangen wir an zu begreifen, was es bedeutet: Ich bin der Weg zum Vater. Und trotz, das ist das Merkwürdige, trotz dieser Tatsache legte er so großen Wert darauf, anonym zu bleiben. Seine Messias-Anspruch hielt er verborgen, wie eine geheime Kommandosache. Nur wenigen gab er sich wirklich zu erkennen. So konnte Petrus ihn erkennen und sagen: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Aber als die begeisterte Menge ihn zum König machen wollte, wich er ihnen aus. Jesus ging in etwas wie einen göttlichen Untergrund. Und warum er sich zurückzog in diesem Augenblick, wird meistens politisch erklärt und als Aufstand, möglichen Aufstand gegen die Römer und die Besatzungsmacht als Gefahr gewertet. Aber man könnte auch sagen, es gab einen ganz anderen Grund. Einen Grund, den wir sehr sorgfältig bedenken sollten. Sie wollten ihn zum König machen, sie wollten seiner habhaft werden, sie wollten ihn festmachen, sie wollten ihn anstellen als einen, auf den sie sich verlassen konnten. Und das ist es, was er nicht wollte. Jesus sagt: Ihr sollt nicht begehren. Ihr sollt nicht haben wollen. Alles, was hier ist auf dieser Erde, gehört dem Vater. Er ist der Eigentümer dieser Erde. Er ist der Eigentümer eures Lebens. Er ist der Eigentümer alles dessen, was wir sehen. Und was er uns zur Verfügung stellt, der Vater, ist leihweise gegeben. Praktisch zum Lehen. Wir können es nicht besitzen. Wir können es nicht besitzen und haben, wie wir auch den Vater nicht haben können. Gott will, dass wir ihn suchen. Gott will, dass wir sein Antlitz suchen mit ganzem Herzen, mit all unserer Kraft, mit unserer Seele, mit allem, was wir haben und sind. So sehr, wie wir es begehren, wir könnten seiner nie habhaft werden. Jesus hat zwar gesagt, wer den Sohn hat, der hat das Leben, aber es geht um das Verhältnis zwischen uns und Jesus und nicht um den Besitz. Dieses Verhältnis zu Jesus begründet niemals einen Anspruch wegen guter Beziehungen zum Sohn, wie wir das in unserem Leben kennen. Wir haben Beziehungen. Und wir beten so oft im Namen Jesu Christi, aber meinen wir es auch so? Wissen wir ihn hinter unseren Worten? Ist es sein Geist, der aus uns spricht? Oder begehren wir nur seinen Beistand und quasi ein Siegel seiner Liebe auf dem, auf das, was wir uns wünschen? Nennen wir ihn nur Herr, Herr, oder meinen wir ihn auch, dass er unser Herr ist? Könnte es sein, dass unser Vertrauen zu ihm schwächer und schwächer geworden ist im Laufe unseres Lebens als Christ? In meinem Alter muss man sich das immer wieder fragen. Wir sehen, dass das Vertrauen schwindet in unserer Umwelt. Wir sehen, dass immer weniger sich trauen, dass immer weniger eine Ehe eingehen, getraut werden wollen. Immer weniger trauen sich selbst etwas zu. Wo ist denn die Hilfe? Wo ist denn die Kraft, die wir finden, wie Markus sagte, die wir finden können beim Herrn? Was machen wir damit? Wie gehen wir damit um? Schauen wir auf die Jünger. Wie gingen die mit Jesus um? 3 Jahre waren sie beieinander, miteinander vertraut, jeden Tag. Die Jünger vertrauten sich dem Herrn bedingungslos an. Sie gingen den Weg, den er ging. Sie gingen hinter ihm her. Alles teilten sie miteinander. Und sie kannten sich gewiss viel besser noch, als wir uns kennen oder unsere Klassenkameraden oder Freunde. Aber dennoch blieb eine heilige Scheu. Von ihm sagten die Leute, der lehrt wie einer, der Gewalt und Macht hat, nicht wie die Schriftgelehrten. Und selbst die Tempeldiener, die ihn gefangen nehmen sollten, sagten, nie hat ein Mensch so geredet wie er, wie dieser. Im Neuen Testament sind 41 Wunder von Jesus berichtet. Sie erlebten alles das mit. Es muss von Jesus eine gewaltige Hoheit ausgegangen sein, die Petrus bitten ließ, Herr, geh von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und als der sogenannte ungläubige Thomas bekannte, mein Herr und mein Gott, kam zum ersten Mal bei ihm das Gefühl auf, ich habe es mit der göttlichen Hoheit Jesu zu tun. Und Jesus antwortete ihm, du glaubst, weil du siehst. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Ja, ist ein solcher Glaube denn überhaupt noch zeitgemäß, werden wir gefragt. Wir sind doch alle Realisten. Wir wissen doch, dass die Wunder so nicht geschehen sein können. Können. Was glaubt ihr? Jesus konnte wenig Wunder tun, weil die Nazarener nicht glaubten. Jesus war einer von ihnen und sie meinten alles zu wissen um ihn. Aber schon im Matthäus-Evangelium im 1. Kapitel lesen wir den Lebenslauf von Jesus, der war doch viel länger als sie das ahnen. Es ist dort 3 mal 14 Generationen werden dort genannt. 3 mal 14 Generationen. Ein solcher Lebenslauf war für die Juden gewaltig und sicher, der Nachweis zu führen auf diese Weise, dass Jesus der Messias ist. Darum ging es dem Matthäus. Darum geht es in seinem Evangelium. Wunder und Glauben bedingen einander. Das wusste schon der heilige Augustinus. Er sagte, Wunder widersprechen nicht der Natur, sondern nur dem, was wir von der Natur kennen. Und die Frage ist immer bei alledem, wenn wir an Wunder denken, ist wirklich die Realität alles das? Oder gibt es Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir einfach nicht erfassen können? Jesus, der Messias, der so lange erwartet wurde. Auch uns wird das deutlich und wir zweifeln nicht mehr daran, wie damals die Juden daran zweifeln konnten. Denn es gab viele, die sich für den Messias ausgaben. Immer wieder andere. Und wie gehen wir mit den Wundern um? Wie gehen wir mit der Tatsache um, dass Jesus heute hier da ist, um uns ist, jeden Tag? In der Woche, nicht nur am Sonntag. Wenn wir unsere Umwelt hören, eine der vielen schlechten Nachrichten, die wir immer wieder hören. Wie war denn das? Sie hatten doch im letzten Jahr Lungenentzündung. Tja, ich hatte Penicillin. Und da waren auch die Pocken in ihrer Nähe, wo sie wohnen. Ja, wir wurden bei Zeiten isoliert. Und sie haben ihr Eigenheim gebaut. War das nicht schön? Ja, wir mussten uns sehr anstrengen. Wir haben viele Entbehrungen auf uns genommen. Und im Urlaub sind sie 8000 Kilometer gefahren. Nichts passiert? Nein, mein Mann ist ein guter Fahrer. Und die Kinder? Wie geht es den Kindern? Ja, sie haben schon ihre Erfolge. Wir haben ja auch ein gutes Beispiel an uns beiden, meinem Mann und mir. So antworten wir immer sehr eilig. In unserem Hang zu begehren, buchen wir schnell auf das eigene Konto. Da bleibt nichts mehr Wunderbares. Unser Herr ist draußen. Merken wir das? Leiden wir darunter? Wie leicht machen wir ihn zu einem Möbel in unserer Wohnung. Er steht da, redet nichts, sagt nichts. Und wir verlieren den Blick für die Wunder Gottes. Gott beschenkt uns dauernd und lässt seinen Sohn leer ausgehen. Er verschont uns, aber seinen Sohn gibt der Preis. Wir sind Gottes geschonte Leute durch Jesu Opfer, blutsverwandt mit ihm als Kinder Gottes. Wie weit entfernt ist manchem die Bekenntnis des Johannes, des Thomas, mein Herr und mein Gott. Wenn wir diese Wunder wieder ins Auge fassen können, erleben wir dauernd neue Wunder. Undankbare leben langweilig, weil sie immer wieder sich selbst steigern müssen, sonst verlieren sie an Kurswert. Dankbare Menschen aber empfangen Stunde um Stunde von Gott. Und das wollen wir doch, oder? Lasst uns unter diesem Einblick, unter diesem Aspekt noch einmal lesen, was Paulus im Epheser 4, 9 bis 16 uns schreibt. Wenn es aber heißt, er ist in den Himmel hinaufgegangen, gestiegen, so bedeutet dies doch, dass er vorher zu uns auf die Erde gekommen ist. Der zu uns herabkam, ist derselbe, der auch wieder hinaufgestiegen ist. Jetzt ist der Herr über den Himmel und erfüllt das ganze Weltall mit seiner Macht. Einige hat er zu Aposteln gemacht, einige reden in Gottes Auftrag prophetisch und andere gewinnen Menschen für Christus. Wieder andere leiten die Gemeinde oder unterweisen sie im Glauben. Sie alle sollen die Christen für den Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde Jesu aufgebaut und vollendet wird. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und der Sohn Gottes immer besser kennenlernen, den Sohn. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, in der Christus mit der ganzen Fülle seiner Gaben wirkt. Dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen lassen und die leicht auf geschickte Täuschungsmanöver hineinfallen. Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und zu Christen heranwachsen, zu dem Haupt der Gemeinde. Er versorgt den Leib und verbindet die Körperteile miteinander. Jeder Einzelne leistet seinen Beitrag. So wächst der Leib und wird aufgebaut in Liebe. Lasst uns danach trachten und das Wunder, einen solchen Heiland zu haben, höher schätzen. Amen.